Ich habe schon vorgesorgt. So, das Ding ist jetzt an, könnte gleich gehen, ne? Ah, perfekt. Ja, ihr Lieben, ich brauche ein bisschen, bis ich mich hier eingerichtet habe. Schön, dass ihr da seid und dass wir zusammen etwas aus Gottes Wort lesen und hören können. Und ich hoffe, dass das ganz spannend ist, was ich uns so mitgebracht habe, was der Herr mir in den letzten Wochen so aufs Herz gelegt hat. Und dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, das ist schon echt eine steile Aussage. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das trifft eigentlich genau den Nagel auf den Kopf, was ich uns heute mitgebracht habe. Vielleicht ist auch nicht so viel Neues dabei. Und ich weiß nicht, wie es euch ergangen wäre, als wir im Predigerkreis überlegt haben, die Auferweckung des Lazarus, die gucken wir uns mal aus verschiedenen Perspektiven an. Und dann, ja, gut, der Norbert, der guckt mal so nach, was aus der Sicht der Jünger so da so rauskommen könnte. Und dann liest du nur die Verse über die Jünger oder was die Jünger betrifft. Und dann denkst du, ist relativ schmal. Und dann habe ich aber gebetet, habe ich gesagt, Herr, zeig mir doch, ob ich das machen soll. Und dann hat der Herr mir echt drei Punkte aufs Herz gelegt, wo ich sagte, jo, da steckt was drin für mich, was ich gesehen habe. Und ich hoffe, das könnt ihr auch sehen. Vielleicht wäre der ein oder andere auch noch auf einen anderen Punkt gekommen, ist aber jetzt unrelevant. Außerdem würde ich euch bitten, ich weiß nicht, ob ihr jemals in den Wochen schon die komplette Geschichte gelesen habt, Johannes 11, Abvers 1 bis 44. Ich würde euch das dringend mal empfehlen, weil wir lesen das immer so sonntags morgens jetzt zur Predigt nicht. Jürgen hat es nicht getan. Ich werde es auch nicht tun. Ich habe uns also eigentlich ein ganz schlichtes Thema mitgebracht. Mein Thema ist, mit Jesus gehen, weil ich ihn liebe und weil ich ihm vertraue. Mit Jesus gehen, weil ich ihn liebe und weil ich ihm vertraue. Ein bisschen zum Kontext beziehungsweise zu dem, was, jetzt muss ich mal gucken, ob das klappt. Aha, genau. Kontext in dem Sinne, was danach geschieht und es ist nahe vor der Karwoche. Ich hoffe, ihr wisst, was das bedeutet. Die letzte Woche vor dem Kreuz. Und nach der Auferweckung des Lazarus dann glaubten viele Juden, heißt es einen Vers nach unserem Text schon. Und der Hohe Rat, der diskutierte und der damalige Hohe Priester machte eine interessante Feststellung. Der sagte, es ist gut, dass einer für das Volk stirbt. Das konnte er nur so aussagen, eine Wahrheit, weil er in dem Jahr hoher Priester war. Das ist mein Thema mit dem kleinen Ding, was hinterher passierte. Letzte Woche haben wir vom Jürgen ein paar Dinge gehört aus der Sicht des Lazarus. Ich versuche so ein bisschen weiterzugeben, Jürgen. Wenn ich was ganz Wichtiges vergesse, muss ich eben aufzeigen. Du hast über drei Punkte auch gesprochen. Einmal, dass der Lazarus sterbenskrank war. Sterben war ihm klar, war ihm bewusst, musste er. Er kannte das aus dem Alten Testament, was geschieht. Und der Punkt ist, dass Jesus ihn auch nicht davor bewahrt hatte. Der zweite Punkt ist, er ist gestorben. Und zwar mit einem Zersetzungsprozess, der schon begonnen hatte. Er begann zu verwesen. Und obwohl er oder seine Seele in Abrahams Schoß war, das haben wir auch gehört. Und so ist das schon der dritte Punkt. Auferstanden ist er dann mit dem alten Leib. Ein echtes Wunder, dass der Jesus das so hingekriegt hat, dass der Lazarus wieder so mit seinem bisherigen Leib auferstehen konnte. Für mich ein kleines Fazit war, unser Erdenleben ist eben nicht alles und wir haben die Aussicht auf bei Jesus zu sein. Ja. Und wenn man sich fragt, warum hat der Jesus das denn mit diesem Lazarus so gemacht? Vielleicht bekommen wir heute ein bisschen eine Antwort auf diese Frage, warum ist das mit Lazarus so passiert? Und ich glaube, dass diese Situation mit Lazarus ganz geplant und gewollt war und genau die Jünger treffen sollte. Denn die Jünger waren in einer ganz starken Auseinandersetzung. Das erzähle ich euch gleich noch. Ich möchte grob wiedergeben, was in der Geschichte passiert ist, damit ihr alle ein bisschen Bescheid wisst. Jesus war am Jordan, wo damals Johannes getauft hatte. Und Lazarus aus Bethanien wurde krank. Und seine Schwestern, die sandten zu Jesus, um ihm das zu sagen. Der Lazarus ist so krank. Interessant ist, dass der Jesus die Ruhe weg hatte und noch 2 Tage dort blieb mit den Jüngern, bis er sich dann schließlich auf den Weg nach Bethanien machte. Jesus wusste, dass Lazarus gestorben war. Und als er dann in Bethanien ankam, war Lazarus schon 4 Tage in der Gruft und Jesus beweinte Lazarus. Bei der Gruft ließ Jesus den Stein wegnehmen und er befahl Lazarus herauszukommen und er kam wirklich raus. Er ist auferweckt worden vom Herrn Jesus. Ich habe uns jetzt 3 Themen mitgebracht. Und zwar meine Liebe zum Herrn Jesus, das Thema Freundschaft und die Wahrheit der Auferstehung. Lesen wir doch zum ersten Punkt mal meine Liebe zum Herrn Jesus. Diese Verse aus Johannes 11, aus unserem Abschnitt, die Verse 7 bis 10. Jetzt kann ich das selber kaum lesen. Danach erst spricht Jesus zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und wieder gehst du dahin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er. Die Liebe der Jünger. Die Jünger haben Angst um Jesus. Und was hat das mit uns zu tun? Das ist das, was ich in dem ersten Punkt mit uns besprechen möchte. Wie alles begann. Das hat ja irgendwann angefangen. Warum liebten die denn den Herrn Jesus? Ich möchte uns das kurz erzählen. Das fasziniert mich. Johannes 1, Abvers 35 und folgende. Erst waren es 2 Jünger, die Jesus nachfolgten. Sie wollten bei Jesus sein. Einen ganzen Tag sind sie mit ihm zusammen. Andreas ist einer von denen. Er erzählt seinem Bruder Petrus davon. Und er sagt, wir haben den Messias gefunden. Wir haben Christus gefunden. Und Andreas führt Petrus zu Jesus. Und der kennt Petrus schon. Jesus findet dann Philippus und ruft ihn in die Nachfolge. Philippus findet Nathanael. Und er sagt, wir haben den gefunden, Jesus von Nazareth. Nathanael soll selbst sehen. Und auch hier, Jesus kennt Nathanael schon, genau wie Petrus. Und der erkennt dann, du bist der Sohn Gottes und der König Israels. Das ist interessant, er findet den, wir haben den gefunden. Aber darum geht's. Das ist das, was unser Leben ausmacht. Wir haben den gefunden, den Messias, das ist das Wichtigste. Und nach Matthäus-Evangelium können wir noch 2 Dinge sagen. Da sehen wir einmal Matthäus 4, wie Jesus am See Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes beruft. Und er sagt, kommt mir nach. Und sie verließen alles und folgten ihm. Oder auch Matthäus, in Matthäus 9, Vers 9, folgte sogleich Jesus nach. Die ersten Jünger, die durften Christus erkennen. Die haben ihn gefunden. Sie verließen alles und folgten Jesus nach. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass sie das gemacht haben? Sie ließen Arbeit und Familie und alles stehen. Warum haben die das gemacht? Ich versuche uns mal eine Antwort darauf zu geben. Ich glaube, dass der Jesus was ganz, ganz, ganz Besonderes war. Der war nicht irgendeiner. Und ich habe mir nochmal aus dem Markus-Evangelium ein paar Stellen rausgesucht. Das ist schon faszinierend. Einmal heißt es, er lehrte mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Das war was ganz Besonderes. Sie merkten, das, was der sagt, da steckt was dahinter. Oder auch, Jesus war innerlich bewegt bei einer Begegnung mit einem Aussätzigen. Oder er gewann den reichen Jüngling lieb, der zu ihm kam. Oder er war auch an mehreren Stellen innerlich bewegt, dass die Menschen, die Volksmengen ihn suchten, dass sie zu ihm kamen. Folglich können wir sagen, Jesus war einer, der die Menschen liebte. Das ist was auch ganz Besonderes. Er liebte die Menschen. Und er hatte sogar Gemeinschaft mit den Zöllnern und Sündern. Manchmal heilte er persönlich jemand, mal viele, mal alle in einer Stadt. Und die Jünger, die lernten so viel von Jesus kennen und seine Lehre und seine Aufrichtigkeit und seine Wahrheit. Sie sahen seine Macht, seine Gottheit. Und dabei war Jesus so liebevoll mit den Menschen. Und er war klar, er war auch klar gegen die Falschen, die ja eigentlich nur an sich selber dachten und irgendwas vorgaben. Er war ihr Meister, er war ihr Herr und er war ihr Vorbild. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen damit hineinnehmen. Das muss doch so super gewesen sein. So super gewesen sein, diesen Jesus zu sehen, ihn kennenzulernen. Ja, wie der redete und wie er mit einem umging. Oder? Hat vielleicht mancher von uns schon mal gedacht, wäre ich gerne bei gewesen. Aber für uns muss es auch so super sein, mal später mit Jesus zu sein. Das wird nicht anders sein, behaupte ich. Warum habe ich daraus geschlossen, dass die Jünger Jesus lieb hatten? Ich glaube, das kann man daraus schließen, dass sie Angst um ihn hatten in der Situation. Sie hatten Angst um Jesus, denn hier steht geschrieben, Vers 8, die Jünger sagen zu Jesus, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und wieder gehst du dahin. Das muss ich euch sagen, die Jünger wollten das absolut nicht, dass ihrem geliebten Herrn etwas Böses widerfährt. Zuvor hatten sie dort Jesus steinigen wollen. Und in den drei Leidensankündigungen, da hat der Burkhard schon mal ein kleines bisschen von gesagt, bei seiner Predigt vor 2 Wochen, da sehen wir die Jünger auch ganz stark in dieser Auseinandersetzung. Ja? In den 3 verschiedenen Leidensankündigungen können wir einmal entnehmen, Petrus wollte nicht dieses Leid für Jesus. Er sagte, nee, das soll dir nicht passieren, dass du dahin gehst. Oder beim 2. Mal wird uns gesagt, dass die Jünger die Aussage Jesus überhaupt nicht verstanden haben. Sie fürchteten sich aber, ihn zu fragen. Und in der letzten heißt es, die Jünger erschraken und fürchteten sich. Also der Jesus sagte ganz genau, was ihm passieren würde. Ne? Der wird gehen, der wird misshandelt werden und er hat alles genau mit dem Spucken, alles aufgezählt. Aber auch jedes Mal hat er dabei von dem Trost und dem Ziel der Auferstehung gesprochen. Es bahnte sich eine sehr äußerst schwierige Situation an. Die Jünger liebten Jesus, sie waren 3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen, es geht gegen Ende und jetzt sollte das wirklich zu Ende gehen, das wollten die nicht. Und bei der Einsetzung des Mahles musste Jesus den Jüngern voraussagen, dass alle an ihm Anstoß nehmen würden. Alle. Alle würden an ihm Anstoß nehmen. Petrus versicherte, dass er nicht Anstoß nehmen würde. Und hinterher heißt es, denn es versprachen alle. Alle haben gesagt, nee, wir halten zu dir. Die Jünger, die wollten das mit Jesus nicht aufgeben. Sie hatten doch ihr eigenes Leben dafür hinter sich gelassen. Im Lukas- und Johannesevangelium heißt es noch ein bisschen krasser, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen, sagt Petrus. Oder mein Leben will ich für dich lassen. Und ich glaube, ihr Lieben, Petrus wollte das wirklich. Der war wirklich bereit dazu. Also wenn ihr daran denkt, bei der Gefangennahme Jesu, da war er bereit, das Schwert zu ziehen gegen eine Übermacht von Soldaten und Leuten. Das war eigentlich klar. Also entweder nehmen sie den jetzt fest und er geht ins Gefängnis oder er muss sterben dabei. Ich glaube, Petrus wollte das von Herzen wirklich wahr machen, aber das war nicht Gottes Weg. Das war nicht Jesu Weg. Sie liebten ihren Herrn und wollten ihn schützen, aber es war falsch. Jesus musste seinen Auftrag erfüllen. Und jetzt eigentlich die Frage, was macht das jetzt mit uns, dass sie ihren Herrn so liebten, dass sie ihm die Zusagen machten? Was hat das mit mir zu tun? Was macht das mit mir? Und ich muss sagen, ich möchte einmal ein bisschen persönlich werden. Die Frage an mich ist oder an dich, habe ich meinen Herrn Jesus so lieb wie die Jünger? Mal ganz ehrlich, habe ich den Herrn Jesus so lieb wie die Jünger, die bereit waren, das Schwert zu ziehen oder die nicht wollten, dass ihm etwas passiert, die nah bei ihm sein wollten oder nicht? Ich habe mich gefragt, erinnere ich mich noch an meine erste Zeit mit ihm, als ich Jesus kennengelernt habe? Und ich kann sagen, ja, ich habe schnell sein Wort verstanden. Ich habe mich unter der Bettdecke bekehrt. Ich wusste, was ich dem Herrn Jesus zu bringen habe. Und ich habe seitdem Frieden in meinem Herzen, der mich nicht verlassen hat, und große Freude gehabt und eine Sicherheit in ihm. Und ich finde es so faszinierend, dass Jesus mich überhaupt gewollt hat, mich gerufen hat, dass er mich angesprochen hat, dass ich zum Glauben kommen durfte. Das ist doch ein Riesengeschenk, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Ich, der ich eigentlich voller Schuld war, ein Kerlchen, frech. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das heute bei mir nach 41 Jahren? Ist Jesus mein Ein und Alles um mein Leben? Hat er die erste Stelle in meinem Leben, ist er mir wichtig oder sind andere Dinge wichtig? Um das mal so ein bisschen plastisch zu machen, leben wir doch ganz oft so oder ich so nach dem Motto, Jesus und dies und das, was ich auch leben will, oder dies und das und Jesus, Jesus, den nehme ich mal mit, so nach dem Motto, übrigens, Herr Jesus, ich gehe heute da und da hin, kannst du vielleicht mitkommen oder bitte geh mit. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Und ich möchte jemand von euch mal bitten, aus Richter 2 zwei Bibelverse vorzulesen, weil ich meine große Bibel nicht hier mit habe. Könnte das jemand mal machen? Richter 2, die Verse 2 und 3. Bitte laut lesen, wenn jemand kann.
Aber ihr dürft keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen und müsst ihre Altäre niederreißen. Doch ihr habt mir nicht gehorcht. Wie konntet ihr das nur tun? So muss ich euch jetzt sagen, ich werde die Bewohner dieses Landes nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch Widerstand leisten und ihre Götter werden zur Falle für euch.
Vielen Dank. Ich habe das schon mal kurz in der Abendmahlstunde erwähnt. Ich möchte euch noch mal kurz mit hineinnehmen. Die Richterzeit war eine Zeit, das Volk Israel sollte Land einnehmen. Und was sollten sie tun? Sie sollten alles vernichten, den Feind völlig vernichten, alles ausräumen. Und sie haben das nicht geschafft. Sie konnten es nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob sie es militärisch nicht konnten, ob sie es vom Herzen her nicht konnten. Aber sie haben es nicht gemacht. Ich denke, sie hätten, weil sie es nicht geschafft haben, Gott um Hilfe bitten können in der Situation. Das haben sie nicht getan. Was haben sie gemacht? Sie haben das andere geduldet. Sie haben also nicht alle vertrieben, sondern sie haben die anderen geduldet und sie haben auch deren Lebensgewohnheiten geduldet. Sie haben sich mit ihnen vermischt und sie haben letztlich auch ihre Götter an sich rangelassen. Das heißt, sie haben das, was neben ihnen war, geduldet, was nicht richtig war, was Gott nicht wollte. Die Frage ist, wie ist es bei uns? Ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass ich an mancher Stelle Korrektur brauche. Ich kämpfe da oft drum und bete dafür, dass ich dies und das mal weglasse und sage nur Jesus. Ich habe in den letzten Monaten wieder mit Ruth angefangen, morgens eine stille Zeit zu machen. Nicht nur für mich, sondern dass wir es gemeinsam tun. Und das ist richtig wichtig und das tut richtig gut. Und obwohl mir das total wichtig ist, dass ich Wisser und Hörer von Gottes Wort bin, das ist wirklich total wichtig, dass wir hören, bei Jesus sind und sein Wort hören, so habe ich auch festgestellt, du bist aber oft nicht Täter. Ich tue oft nicht das Wort. Ich weiß viel, ich weiß theoretisch Bescheid, Aber ich habe mich oft ertappt, ja, aber du machst das jetzt ja gar nicht, Norbert. Und ich will mich nicht darauf einlassen, noch eine Schleife machen und sagen, auch wenn es falsch ist, später, Jesus, frage ich dich nochmal, morgen kann ich wieder mit dir gehen. Das sind so Sachen, die ich mich selber gefragt habe. Liebe ich wirklich, wirklich so, so sehr Jesus, weil er mich geliebt hat? Es gibt noch praktische Anweisungen, ne? Josua 1, Vers 8, wir sollen von seinem Wort reden und zwar ständig. Wir sollen uns mit ihm beschäftigen und die ganze Zeit über sein Wort nachsinnen und sein Wort tun, heißt es dort auch. Und darauf liegt Segen und Gelingen. Und die Frage ist, wünsche ich mir nicht dieses Gelingen? Und das ist etwas, was ich auch schon lange versuche zu sagen und zu leben. Ich kann euch sagen, es gibt keine größere Liebe, als die zu Jesus zu sagen, Herr, du kennst alles. Du kennst meine Frau, du kennst meine Kinder, du kennst mein Leben, meine Arbeit, meine Fragen, meine Fehler sogar, meine Gesundheit, meine Zeit. Und wenn ich lerne zu sagen, Herr Jesus, alles gehört dir, es ist deine Sache, das wünsche ich mir für mich. Das befreit mich total. Ich habe gar keinen Stress mehr, wenn ich sage, Herr Jesus, das gehört alles dir. Das muss man sich aber auch bewusst machen und ich denke, ich darf das auch jeden Tag beten. Das Einzige, was mir Stress machen würde, ist mein Ego. Ja, soweit der persönliche Ausflug. Sie liebten ihren Herrn, aber es wäre schwer zu akzeptieren für sie, welchen Weg Jesus gehen musste. Kommen wir zum zweiten Thema. Das ist das Thema Freundschaft. Und in Kapitel 11, Vers 11 heißt es, dies sprach Jesus und danach sprach er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Welche Begegnungen mit Lazarus und seiner Familie hat es denn zuvor gegeben? Wie ist denn diese Freundschaft entstanden? Und danach, was bedeutet Freundschaft im Sinne Jesu? Und wenn wir schauen, wie begann die Freundschaft, können wir Lukas 10 lesen. Ich hoffe nicht, dass ich dir da vorgreife. Heike, doch, ein bisschen. Aber ist schon klar, das überschneidet sich schon mal. Trotzdem, da heißt es, es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich denn nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, Maria aber hat das gute Teil erwählt, welches nicht von ihr genommen wird. Martha nahm Jesus bei sich zu Hause auf und ich behaupte mal, Martha nahm Jesus in ihrem Herzen auf. Das war nicht nur so, du kannst mal bei mir reinkommen, sondern Martha nahm ihn auf. Maria, die Schwester, setzte sich also zu den Füßen Jesu, um ihm zuzuhören. Die Martha war total beschäftigt und sagte, Herr, Mensch, die muss mir doch helfen. Aber Jesus machte klar, nein, die Nähe zu ihm und bei ihm ist wichtiger als Dienst. An der Stelle wird übrigens der Lazarus noch nicht erwähnt, aber er ist der Bruder der beiden und sie wohnten im selben Haus. In unserem Text wird dann noch kurz erwähnt, dass Maria den Herrn mit Salböl gesalbt und die Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte. Das wird dann aber im Folgekapitel genauer beschrieben. Und es heißt in unserem Text, dass Lazarus krank war und die Schwestern sich damit an Jesus wandten. Außerdem wussten sie ja, dass Jesus Lazarus lieb hatte. Der, den du lieb hast, sagten sie. Und Jesus liebte alle drei Geschwister. Vielleicht sollte man noch ein paar Worte erwähnen zu dem Ort Bethanien. Das war das Haus, da stand das Haus von den drei Geschwistern. warum die vielleicht die beiden Frauen nicht verheiratet waren. Heiko, nochmal ein Wink an dich. Womöglich nicht verheiratet waren oder warum die zusammenlebten, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht genauer untersucht. Auf jeden Fall wird auch im Folgekapitel nochmal erwähnt, dass Jesus mit den Jüngern 6 Tage vor dem Passa dort war. Bethanien wurde eine Art Zuhause für Jesus, denke ich. Und in der letzten Woche vor dem Kreuz lesen wir, dass Jesus in den ersten Tagen jeweils abends dorthin ging. Er war in Jerusalem und dann ging er abends dorthin, nachdem er tagsüber in Jerusalem war, ja. Wir können schließen auf jeden Fall, dass Lazarus, Martha und Maria wirklich zum Jüngerkreis Jesu gehörten. Ich denke, sie glaubten an den Herrn und sie gehörten dazu. Und Jesus liebte sie und sie hatten Gemeinschaft. Und die Jünger waren dabei. Und so konnte Jesus sagen, Lazarus, unser Freund. Übrigens ist der Lazarus aus Lukas 16 nicht mit unserem Lazarus zu verwechseln. Das ist eine ganz andere Geschichte, obwohl es interessant ist, dass es da auch um das Thema Tod und danach geht. Jetzt ist die Frage, was bedeutet Freundschaft im Sinne Jesu? Und ich habe uns mal auch da so einen Text mitgebracht, um nochmal zurückzugucken, was Jesus für Aussagen macht. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder und sie standen draußen. Sie sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Trink einen Schluck. Die wahren Verwandten Jesu sind seine Freunde und seine Gleichgesinnten. Die Jünger, die hatten Jesus kennengelernt, sie waren dauernd mit ihm unterwegs gewesen, sie lernten ihren Herrn immer mehr kennen und er war ihr Lehrer und sie folgten. Sie waren zusammen, sie verbrachten Zeit miteinander, sie lernten miteinander, sie teilten und sie erlebten viel. Und deswegen mache ich die Aussage, Glaube an Jesus verbindet und sicherlich in besonderer Weise. Und die Freunde Jesu haben dasselbe Ziel und denselben Lebensinhalt. Aus unserem Text können wir ein paar Beispiele finden, können wir Folgendes herauslesen. Freunde hören zu, Freunde antworten, Freunde sprechen, Freunde fühlen mit und Freunde treten füreinander an. Und für Jesu Jünger gilt das heute auch. Zusammen unterwegs zu sein, Gemeinschaft zu haben, in der Gemeinde zu leben und zu geben und gemeinsam zu dienen, das drückt doch genau das aus, was die Jünger mit Jesus gelebt haben. Ich möchte, weil mir das auch diese Woche begegnet ist, noch an einen traurigen Punkt kommen, der erwähnt sei, und zwar über den Judas. Der war bei allem dabei, hat alles miterlebt und nennt ihn auch seinen Freund. Ich möchte einen kleinen Andachtstext vorlesen, weil ich das sehr eindrücklich fand. Die Stille wird von Stimmen durchbrochen, die Dunkelheit der Nacht von Fackeln. Menschen nähern sich, viele Menschen. Und Jesus ist mit seinen Jüngern in einem Garten außerhalb Jerusalems, als sie kommen. Sie kommen, um ihn zu holen. Soldaten, die Tempelwache und die geistlichen Führer Israels, bewaffnet mit Schwertern und Knüppeln. Vorneweg Judas. Er ist einer der 12 Jünger von Jesus, ein Vertrauter, ein Freund. Jesus geht ihnen entgegen. Judas geht auf ihn zu. Rabbi, sagt er, und dann küsst er ihn. Über 3 Jahre ist Judas mit Jesus unterwegs gewesen. Alles hat er miterlebt, Heilungen, Wunder, die Barmherzigkeit des Sohnes Gottes zu den Menschen, auch zu ihm. Und jetzt das. Für 30 Silberstücke verrät er seinen Meister mit einem Kuss. Und Jesus: Freund, sagt er, wozu bist du gekommen? Was für eine Reaktion! Ein letztes Mal versucht er, das Herz seines Jüngers zu erreichen, aber ohne Erfolg. Jesus erlebt, wie ein Vertrauter die Seite wechselt. Obwohl er von diesem Verrat erschüttert ist, setzt er seinen Weg ohne Bitterkeit und Wut fort. Daran sieht man auch, es war ein sehr negatives Beispiel, aber Judas war auch der Freund von dem Herrn Jesus. Das glaubt man ja gar nicht, ne? Der hat ihn genauso berufen und er nennt ihn seinen Freund. Das ist schon krass, habe ich so gedacht, deswegen habe ich es noch erwähnt. Freundschaft. Ich möchte aber an diesem Punkt jetzt nicht diesen Teil hier beenden. Also ich möchte sagen, was mir hilft, ist Gemeinschaft, mit euch zusammen zu sein, wie die Jünger und dem Herrn Jesus zu folgen. Und Freundschaft bedeutet auch, im Sinne Jesu in der Gemeinde zu sein und zu leben. Das war der zweite Punkt. Der dritte und letzte Punkt, würde ich sagen, das ist eigentlich die Hauptsache. Die Jünger sollten mit dieser Geschichte, mit der Auferstehung des Lazarus, den Weg Gottes verstehen. Das hat der Jesus extra für sie gemacht. Die Tatsache, dass er sterben würde und auferstehen musste und sollte, das sollten sie lernen. Das sollten sie begreifen. Und man muss sagen, nochmal, die Jünger verstehen nicht. Horchen wir nochmal in den Text rein, so ein paar Verse habe ich da noch. Da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus: Lazarus ist gestorben. Sie dachten also, der ist nur krank, das wird schon. Aber sie hatten Jesus total falsch verstanden. Er war nicht eingeschlafen, sondern verstorben. Im weiteren Vers: Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Hä? Ich bin froh, dass ich nicht dort war, hätte ihn vielleicht retten können. Nein, Jesus ist froh, dass ich nicht dort war, sagt er. Das erkläre ich gleich nochmal kurz. Und dann noch den Thomas, der sprach, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern: Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Also der war jetzt irgendwie auch bereit und hat gesagt: Komm, Augen zu und durch und vielleicht kommen wir um. Vielleicht hat er auch die Sache mit Jesus so im Kopf, dass es ja Richtung Kreuz ging. Und man sieht daran, für die Jünger war das alles noch nicht so greifbar. Die haben das nicht verstanden mit dem Kreuz und letztlich mit der Auferstehung. Und in einem letzten Vers, noch in unserem Abschnitt, heißt es dann, dass die Volksmengen sehen und glauben sollten. Und ich habe für mich in Klammern geschrieben, die Jünger auch. Die sollten durch die Geschichte sehen und glauben. Sie verstanden es nicht, aber Jesus hatte alles getan, damit sie verstehen können. Auch da nochmal ein kleiner Rückblick. Was hatten sie erlebt? Zwei Auferweckungen hatten sie schon miterlebt. Einmal wird nur im Lukas-Evangelium erwähnt, die Auferweckung des Sohnes der Witwe in Nain. Da waren alle Jünger dabei. Und das zweite Mal bei der Auferweckung der Tochter des Jairus, bei dem Synagogenvorsteher. Sie waren mitgegangen, die Jünger, und Petrus, Jakobus und Johannes waren sogar noch im Haus näher dran. Die waren also ganz nah dran. Das Ergebnis war: Jesus ist doch der Herr mit Vollmacht. Ich muss noch mal kurz auf die drei Leidensankündigungen zurückkommen. Er hat es ihnen deutlich gesagt. Sie hatten aber nicht richtig hingehört. Sie konnten diese Tatsache der Errettung in Jesus durch seinen stellvertretenden Kreuzestod nicht erkennen. Und auch ganz kurz nach der Auferstehung musste Jesus an den beiden Jüngern aus Emmaus sagen: O ihr unverständigen und trägen Herzens, musste nicht der Christus leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und nochmal: Das Ereignis mit Lazarus hat der Jesus speziell für die Jünger so gemacht. Jesus konnte letztlich dadurch, dass er Lazarus auferweckt hat, beweisen, dass er Herr über den Tod ist. Das ging natürlich nur, wenn Lazarus wirklich begraben war. Und deswegen hatte der Jesus wirklich tagelang gewartet. Das musste so sein. Der fing an zu verwesen. Und der Jesus hat ihn auferweckt. Ja, die Jünger sollten die Realität der Auferstehung sehen und kennen. Und das ist Johannes 11 in unserem Kapitel Vers 25 und 26. Das ist auch mein Taufspruch von vor fast genau 40 Jahren, wo Jesus zu Martha spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Jesus wird sterben und begraben werden, wieder auferstehen. Das wollte er Ihnen nochmal ganz deutlich sagen. Und außerdem gilt das für alle Gläubigen. Jesus hatte den Jüngern so viel in Liebe erklärt. Wenn wir das nochmal so überdenken, im Johannesevangelium sind einige Kapitel zu lesen, wo er ihnen ganz viel erklärt, was auf sie zukommen würde. Sein Kreuz, seine Auferstehung sprechen für sich. Nach seiner Auferstehung hat er 40 Tage hindurch, sicher auch den Punkt, dass es gut ist, dass einer für die anderen stirbt, Jesus für sie und uns. Er hat ihnen alles erklärt. Letztlich hat er uns die Offenbarung sogar gegeben in seinem Wort. Und ich habe mich dann gefragt, haben die Jünger das denn verstanden? Was denkt ihr, wann haben die das verstanden? Hinterher. Hinter was? Ne? Pfingsten, das kam ja auch erst als zweites komischerweise. Zu Pfingsten haben sie den Heiligen Geist bekommen und sie konnten es verstehen. Und komischerweise oder interessanterweise konnten sie dann sogar das Wort auslegen. Ne? Sie waren dazu in der Lage und haben es verstanden. Und deutlich schreibt auch der Petrus dann in seinem Brief davon, dass er es verstanden hat. Ja, ich fasse nochmal zusammen oder komme zum Schluss. Jesus wusste, die Jünger konnten seinen Weg nicht verstehen. Jesus wollte ihnen aber helfen, wobei er seinen Weg gehen musste. Und Markus 10 beschreibt nochmal, das ist jetzt auch so eine Leidensankündigung, genau diesen Konflikt. Sie waren gemeinsam mit Jesus unterwegs, dennoch bleibt Jesus, muss den Weg alleine gehen und sie begriffen es nicht und hatten Angst. Lasst uns nochmal lesen. Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging vor ihnen her und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Also er erklärt es ihnen nochmal genau, den 12. Ne? Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, alle, in Klammern, und der Sohn des Menschen, spricht er selber, wird dem Hohen Rat, den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Eigentlich machte Jesus durch die vollmächtige Auferweckung des Lazarus deutlich, die Jünger, die könnten Jesus echt vertrauen. In Bezug auf seinen Weg, in Bezug auf seine Vollmacht. Interessant ist, dass auch nach der Auferstehung die Frauen zuerst glaubten und die Männer nicht. Das kam erst später. Lazarus musste ja später noch einmal sterben und bei Jesus war das halt anders. Er ist der Erstling der Auferstehung, der einen verherrlichten Leib bekommen hatte. Ja, was sagt uns das jetzt? Jesus, finde ich, ist so bemüht um uns und das liebe ich an ihm, ja. Er hält seine Versprechen der Errettung und der Auferstehung und das motiviert mich total. Und ich persönlich, ich will Jesus lieben und ihm mein Leben geben, so wie wir es auch schon oft gesungen haben. Und ich hoffe, dass wir das auch im Herzen tun. Und am Ende sagten die Emmaus-Jünger sogar, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. Und das wünsche ich uns. Und das sollte auch unser Gebet sein. Herr, öffne uns die Herzen. Ich möchte beten. Thank you. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für deine liebevolle Art, die wir auch in deinem Wort sehen dürfen, wie du wunderbar Menschen gerufen hast in die Nachfolge, Herr. Gib Gnade, dass uns das bewegt und dass wir dich auch lieb haben und dir unser Leben geben. Wir danken dir so sehr, dass du bemüht warst, den Jüngern alles zu zeigen und zu sagen, was du vorhast, Herr. Und wir danken dir, dass du letztlich ihnen das auch alles erklärt hast. Und auch wir dürfen, wenn wir dir nahen, dich echt fragen. Und wir dürfen dich bitten, Herr, tu uns das Herz auf, ja, dass wir dich suchen, dass wir dich verstehen wollen, dass wir danach fragen. Und ich danke dir, Herr, für dein teures Wort und auch für dieses tolle Beispiel, was du den Jüngern gegeben hast. Du hast bewiesen, Herr, dass du Macht hast über Tod und Leben. Und das gilt auch für uns und dafür danken wir dir. Amen. Ich möchte, dass wir jetzt noch zusammen ein Lied hören. Das ist mir auch in den letzten Wochen begegnet. Das heißt, Ehrfurcht, die mir verloren ging. Der Arndt war so nett, hat das, glaube ich, für uns parat. Und das ist eigentlich ein Bekenntnislied zu Jesus. Könnt ihr mal die Augen zumachen und mal zuhören. Ich hoffe, es geht noch ein bisschen lauter.
Ist nicht in, auch nicht zu glauben wie ein Kind. Unser Verstand sitzt auf dem Thron, verspottet Gott und seinen Sohn. Ich bitte dich um Ehrfurcht, mir verloren ging. Brich den Stolz tief in mir. Allein das gilt, was geschrieben steht und nicht was ich will.
Ja, vielen Dank, Norbert, für deine Predigt. Das hat mich auch echt berührt und ich hoffe, dass wir das nicht so abstreifen, rausgehen, das abstreifen und so in den typischen Alltag.